ARD.
Übergib alles Undeutsche dem Feuer!
Meine erste Bildung habe ich in der Paula-Grocker-Volksschule Öblern erhalten. Dort habe ich gelernt, dass Paula Grocker die größte Tochter unseres Dorfes ist und eine der bedeutendsten österreichischen Dichterinnen des 20. Jahrhunderts. Ich habe Texte von ihr auswendig gelernt und in einem Theaterstück von ihr mitgespielt. Sie war der ganze Stolz dieses kleinen Dorfes. Was ich an der Paula Grocker Volksschule aber nie gelernt habe, Paula Grocker hat sich für den Nationalsozialismus eingesetzt. Paula Grocker war Mitglied des Bunds Deutscher Schriftsteller Österreichs. Und dieser Bund hat sich mit den Bücherverbrennungen der Nazis in Deutschland solidarisiert. Und die Aufgabe dieses Bundes war, die Machtübernahme der Nazis in Österreich mittels Literatur vorzubereiten. Als die Nazis dann in Österreich die Macht übernommen haben, hat sich Paula Grocker ganz offiziell zum Nationalsozialismus bekannt. Später soll sie sich distanziert haben. Aber dass die größte Tochter meines Heimatortes etwas mit den Nazis zu tun hatte, davon habe ich erst Mitte 20 erfahren, als ich zufällig einmal Paula Grocker gegoogelt habe. Die offizielle Biografie von Paula Grocker auf der Webseite der Gemeinde endet auch heute noch bei 1936 und geht mit ab 1952 weiter. Wer wäre ich ohne Wikipedia? Ich hätte genauso gut ein Mitstreiter von Dominik Winter werden können. Zu der Zeit, als Cogito II versucht, die Wikipedia auf rechts zu drehen, gibt es in Öblern einen Bürgermeister der FPÖ, also quasi der österreichischen AfD. Er war Stammgast in unserem Wirtshaus. Ich habe mich gut mit ihm verstanden und ihn zigmal bedient. Er kam rein, nahm sich einen Stapel Zeitungen und setzte sich auf Stube 2, einem Tisch direkt beim Eingang. Ich habe ihm immer ein kleines Mineral gebracht. Daneben war der Stammtisch. Und von den Leuten am Stammtisch habe ich gehört, dass der schwarze Fußballer David Alaba keiner von uns ist, dass so einer nichts im österreichischen Nationalteam verloren habe. Ich habe gehört, dass ich eine schwule Sau bin, wenn ich weiße Sneaker trage. Und ich habe gehört, dass ich ein Dirndl bin, wenn ich lange Haare trage. Und dass Österreich mal wieder einen kleinen Adi brauche. So sah meine Welt aus. Und so hätte sie vielleicht für immer ausgesehen. Aber ich bin nicht hinter der Schank stehen geblieben. Ich habe die Biere am Stammtisch abgestellt und bin ins Abstellkammerl gegangen, zu meinem PC, ins Internet. Wer würde ich heute sein, wenn es in diesem Abstellkammerl das gleiche Wissen gegeben hätte wie am Stammtisch? Wenn die Wikipedia, mein Ort der Bildung, mit Huldigungen für Nationalsozialisten gefüllt worden wäre? Also wenn der Rosa Liebknecht Zoo mit seinen Manipulationen Erfolg gehabt hätte. Das ist Sockenpuppenzoo. Episode 4. König Ramsinitos.
Der Account König Ramsinitos war einer der ersten Accounts, die aktiv waren. Der Account heißt anfangs eigentlich anders und wird dann umbenannt. Der nannte sich Christoph Tillmann und dann kann man eben auch sehen, dieser Account hatte anfangs eine Benutzerseite, wo sogar biografische Details drinstehen, wo er gewohnt haben will, in Marburg-Weidenhausen.
Auf unserer Suche nach den Hintermännern des wohl gefährlichsten Manipulationsversuchs der deutschsprachigen Wikipedia stoßen mein Kollege Daniel Laufer und ich immer wieder auf diesen einen Ort, Marburg. Die Unistadt in Hessen ist ein Knotenpunkt unserer Recherche. Hier ist Dominik Winter zur Schule gegangen. Und hier verortet sich ein Account aus dem Zoo selbst. Und genau da nehmen wir seine Spur auf.
Ende, das ist die Siebelstraße.
Das ist die Siebelstraße.
Okay. Vermutlich, dass es rechts rumgehen müsste.
Wir stehen im Regen auf einem Hügel in Marburg. Alte Fachwerkhäuser und gepflasterte Gassen. Es ist eigentlich sehr ruhig hier, fast idyllisch. Und es überrascht ein bisschen, dass dieser Hügel in Marburg auch Prügelhügel genannt wird. Dieser Hügel gehört de facto den Studentenverbindungen. Gefühlt jede Gasse, jeder Pflasterstein führt uns zum Eingangstor einer anderen Verbindung. Seit Generationen gehen hier junge Männer ein und aus. Die Verbindungen sind enge Gemeinschaften mit geschlossenen Veranstaltungen, eigenen Bräuchen und Ritualen.
Mein Vater ist in der Verbindung gewesen, mein Opa ist in der Verbindung gewesen, mein Bruder ist in der Verbindung, der älter ist. Und dann war eigentlich nicht die Frage, ob ich in eine gehe, sondern allenfalls in welche.
Stefan Peters kommt in den 90ern nach Marburg. Er wird selbst Mitglied einer Studentenverbindung und ist damit ein sogenannter Korporierter. In den ersten Semestern in einer fremden Stadt findet er so eine Gemeinschaft. Und das ist ja etwas, was wir ehrlicherweise alle wollen.
Ich habe hier Politikwissenschaft studiert, das ist in Marburg damals noch sehr link gewesen, aber ich bin auch deswegen nach Marburg gegangen, weil ich wissen wollte, halt, was denken die da eigentlich, halt die Linken halt, ne, wo ich ja so gar keinen Zugang hatte vormals. Und das verbinde ich, also ich eigne mir Wissen an und wenn ich da was mit anfangen kann, dann baue ich das ein und wenn nicht, dann lasse ich es auch wieder sein.
Aber Stefan Peters lässt die Politikwissenschaft nicht sein, sondern tritt aus der Verbindung aus. Später hat er dann sogar über Studentenverbindungen promoviert. Der Titel seiner Arbeit: Elite sein. Wie und für welche Gesellschaft sozialisiert eine studentische Kooperation? Heute stellt Peter sein Wissen zur Verfügung. Er forscht politikwissenschaftlich zum Thema und erzählt bei Stadtführungen, was in den verschiedenen Studentenverbindungen so vor sich geht. Egal, ob es sich dabei um Chors, sogenannte Landsmannschaften oder um schlagende Burschenschaften handelt. Wir laufen mit Peters durch die Gassen des Prügelhügels. Wir interessieren uns vor allem für die Burschenschaften, denn in so einer vermuten wir einen Direktor des Sockenpuppenzoos, König Ramsenitos. Die Burschenschaften gelten als die am weitesten rechts stehende Art der Studentenverbindung. Sie formen junge Männer, teilweise mit Gewalt. Bei einigen Burschenschaften müssen die angehenden Burschen Aufnahmeprüfungen bestehen, etwa die Mensur. Dabei fechten zwei Männer mit scharfen Klingen gegeneinander. Große Teile des Körpers sind geschützt, Augen, Hals, aber die Wangen bleiben meistens frei.
Das läuft im Ritual so ab, dass die beiden, die sich gegenüberstehen, und es soll immer ein Arzt dabei, also für jeden Fall das, was passiert, werden die gleich verseucht und in der Regel hat man so kleinere Schnittwunden oder sowas halt, dann, also ist jetzt keiner dran gestorben bisher. Ne? Aber ich darf den Kopf nicht wegziehen, wenn ich weiß, ich kriege den Arm nicht mehr rechtzeitig hoch, um mich zu schützen. Jeder normale Mensch würde mir von Reflex her halt sagen, ich ziehe mir meinen Kopf lieber weg, ne, das geht nicht gut. Nicht so bei denen, also die müssen dann den Kopf den langen Messern hinhalten. Ne, und dann halt eben damit leben, dass sie gegebenenfalls getroffen werden. Das ist eine Art von Erziehung halt also für die Gemeinschaft. Und es geht ja darum, halt für die Gemeinschaft halt diese Mensur zu fechten. Also ich vertrete nicht nur mich, sondern halt tatsächlich die Gemeinschaft. Um mich geht es da eigentlich gar nicht, von wegen Individuum und Gemeinschaft. Individuum null, Gemeinschaft ist in diesem Fall alles. Und nimm es dann hin, dass ich meinen Körper sozusagen zur Verfügung stelle und da verletzt werde für etwas Höheres.
Bei einigen Burschenschaften kann man eine Mensur fechten. Bei den anderen, den sogenannten pflichtschlagenden Burschenschaften, ist man erst ein vollwertiges Mitglied, wenn man sich geschlagen hat. Also dann, wenn man auch bereit ist, ein Leben lang eine Narbe vom Fechten im Gesicht zu tragen. Und während Stefan Peters das erzählt, sieht er mich sehr genau an.
Da würde ich dann gleich auch noch eine Frage stellen.
Welche dann?
Ob das eine Verletzung war oder ob tatsächlich halt vielleicht eine Hiebwaffe sein Unwesen getrieben hat im Gesicht.
Du meinst meine Narbe im Gesicht?
Ja, genau.
Was glaubst du denn, dass es ist?
Ja, es ist ein Winkel drin. Es könnte sowas sein, aber es könnte auch eine Scherbe gewesen sein oder sowas. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
Also du würdest glauben, dass es ein Schmiss ist?
Könnte gehen, ja. Tatsächlich.
Es war ein Skiunfall. Ich bin in ein Stacheldraht reingefahren. Seit ich 8 Jahre alt bin, habe ich eine Narbe auf meiner linken Wange. Sie ist ungefähr 5 cm lang und wenn man genau hinschaut, sieht man noch die Zacken des Stacheldrahts, in den ich damals mit den Skiern reingefahren bin.
Eieieiei. Und dann aufgerissen, ne? Ja, deswegen der Winkel, der da drin ist. Ja. Kann man natürlich, in Marburg lebt man da ein bisschen gefährlich mit halt. Ne? Kann schon sein, dass irgendwelche Linken halt, wenn die da sehen, denken, oh. Ne? Dann siehst du jetzt auch nicht gerade aus wie der schwarze Block aus Göttingen. Könnte dann auch mal hier und da in eine Pöbelei ausarten, halt, wenn man in Havanna 8 zum Beispiel reingeht. Ich weiß nicht, ob es die Kneipe noch gibt, das war so eine linke Bierkneipe. Da wird man sicherlich drauf angesprochen.
Bist du Burschi?
Ja, diese Frage habe ich schon oft gehört. In meiner Kindheit und in der Jugend hat die Narbe keine Rolle gespielt. Irgendein Junge, der halt irgendwo reingefahren ist. Mein Gott. Aber während der Studienzeit hat sich das geändert. Viele sehen in meiner Narbe einen Schmiss, also etwas, das man sich bei der Mensur zuzieht. Burschenschafter sind damit ein Leben lang als Burschenschafter gebrandmarkt. Und viele halten mich für einen Burschenschafter. Deshalb habe ich auf einer Demo schon fast mal eins auf die Fresse bekommen. Es hat aber auch Vorteile. Ich habe eine Zeit lang Jura studiert und da bin ich immer wieder Männern begegnet, die offenbar auch einen Skiunfall hatten und sehr freundlich zu mir waren. Der Schmiss ist ein Erkennungsmerkmal für Rechte untereinander. Er öffnet Türen. Man nickt sich auf der Straße zu. Man hilft sich.
Es gibt auch Menschen, die eine reservierte oder ablehnende Haltung gegenüber dem Mensurfechten haben.
Das steht damals im Wikipedia-Artikel zur Mensur. König Ramsinito schreibt, dass die Ablehnung von Unkenntnis, medialer Verblendung und ideologischen Motiven zeuge. Er fragt:
Wer hat denn mal wirklich einer Mensur beigewohnt?
Wenn König Ramsinito schon so fragt, hat er selber mal einer Mensur beigewohnt? Man kann da ja nicht einfach hingehen und zugucken. Und wenn König Ramsinitos mal einer Mensur beigewohnt hat, muss er dann nicht selbst in einer Verbindung sein?
Das klingt schwer nach einem Korporierten. Also das muss jetzt kein Rechtsextremer sein, das könnte auch ein Chorstudent gesagt haben. Das behaupten die immer. Dass man muss dabei gewesen sein. Ich muss ja auch nicht irgendwie eine Waffe am Kopf halten und abdrücken, um zu merken, dass es wehtut. Das ist ja völliger Blödsinn.
König Ramsinitos kennt sich mit Burschenschaften aus. Auf Wikipedia bearbeitet er auch den Artikel Bierjunge. Beim Bierjungen kämpfen zwei Männer gegeneinander. Halt nicht mit Hiebwaffen, sondern mit Bieren.
Man sagt zum Bierjungen auch Biermensur. In der Regel ist es hier in Marburg ein 0,3 Glas. Und dann hat dieser Bierjunge halt Stationen. Da gibt es dann noch einen Unparteiischen, den man sich ausgewählt hat, der die Befehle oder Befehlsgewalt hat. Der sagt dann vom Tisch des Hauses auf den Boden, vom Boden an den Hoden, von Hoden an den Nabel, von Nabel an den Schnabel, senkrecht setzt an. Dann stehen die da so mit dem Bierkrug und dann sauft's. Dann muss man möglichst zügig sein Bier leer trinken. Und wer als erster fertig geworden ist, der ist dann erster Biersieger und der andere ist zweiter Biersieger. Verlierer gibt es natürlich nicht bei denen. Ne? Und die Dinger kann man potenzieren. Ne? Man kann das also in doppelten Bierjungen machen, dreifachen Bierjungen, vierfachen und so weiter. Und das höchste hier in Marburg erlebte von mir war ein achtfacher Bierjunge. Das sind 2,4 Liter Bier. Da kann man sich dann überlegen, dass das vielleicht nicht unbedingt in einem normalen Körper lange hält. Ne? In ganz normalen Körpern überhaupt nicht reingeht. Aber man übt ja die Magendehnung dafür extra. Und dann hat man dafür entweder fest installierte Kotzbecken auf der Toilette. Die gibt es in den vielen Ständenhäusern hier tatsächlich, also Verbindungshäusern. Oder bei 2,4 Liter Bier wird das auch nicht mehr bis zur Toilette reichen. Also das fest installierte Kotzbecken betitelt man auch als Papst. Und das Kotzen als Papsten. Wenn man nicht mehr auf die Toilette kommt, hat man einen Sektkübel auf dem Tisch, einen Mobilpapst genannt, in den man dann reinkotzt.
Ist das die Welt des König Ramsinitos? Hat er auch schon mal in einem Mobilpapst gekotzt? Für Ehre, Freiheit und Vaterland? Und danach dann wieder Wikipedia bearbeitet? Wir grenzen die Suche ein. Auf Wikipedia verteidigt der Rosa Liebknecht so den Verband Deutsche Burschenschaft gegen den Vorwurf, dem Rechtsextremismus nahezustehen. Diesem Verband gehören in Marburg damals 4 Burschenschaften an. Und den Wikipedia-Artikel einer dieser Burschenschaften bearbeitet der Rosa Liebknecht so auffällig wohlwollend. Den der Burschenschaft Rheinfranken. Das sind die Rheinfranken, wie sie die erste Strophe des Deutschlandlieds singen. Jene Strophe, die Nazis damals so gut fanden, dass man sie heute eigentlich nicht mehr singt. Die Rheinfranken taten das aber, genauso wie das Treuerlied. Wenn alle untreu werden, so bleiben wir doch treu. Das hat sich vielleicht auch der Rosa Liebknecht so gedacht. Auf Wikipedia verteidigt eine Sockenpuppe die Rheinfranken gegen den Vorwurf, bei deren burschenschaftlichen Abenden würden Geschichtsrevisionisten und Politiker rechtsextremer Parteien auftreten.
Oh, man kam rein, links war irgendwie so ein Schrank oder was und dann geht man links rum auch in den Kneipsaal von denen. Aber das ist echt vage.
Wir stehen jetzt bei den Rheinfranken vor dem Haus. Will man rein, muss man durch ein rostiges Eingangstor durch, den Hang hinauf über eine Treppe, vorbei an einer Überwachungskamera, die ehrlicherweise ein bisschen fake aussieht. Auf der Terrasse stehen ein paar leere Bierflaschen. Hier kommt man nicht zufällig vorbei.
Einmal drin gewesen, nie wieder danach.
Das ist aber nicht hässlich.
Also ein typisches Verbindungshaus wie in Marburg üblich. Also ich habe es jetzt auch nicht als. Die sehen ja alle so ein bisschen wie Museum aus, halt, ne? Mit den Fotos von den ehemaligen und von den jetzigen Aktiven und so weiter. Halt irgendwie da an der Wand und den Kneipsaal, wo es ja so ein bisschen nach getrocknetem Bier auch riecht.
Nur wo die feiern in Pauk.
König Ramsenitos hat laut seiner Benutzerseite woanders gewohnt. Er schreibt:
Ich wohne in Marburg-Weidenhausen.
Und darüber hat König Ramsenitos ein Foto von der Weidenhäuser Straße eingefügt.
Es ist halt wirklich pittoresk hier. Man hat diesen Straßenzug mit den Fachwerkhäusern. Man hat irgendwelche roten Rosen, die außen an der Wand hochwachsen. Es ist halt wirklich cute. Und es sieht halt irgendwie auch mehr oder weniger so aus wie auf dem Foto vor, weiß nicht, rund 20 Jahren.
Die roten Rosen an der Hauswand, die fehlen auf dem Foto von damals. Aber sonst findet man fast keinen Unterschied. Hier hat sich so gut wie nichts verändert. Und hier will unser Zoodirektor gewohnt haben. Und wir haben eine IP-Adresse, die verdächtigt wurde, zum Rosa-Liebknecht-Zoo zu gehören. Und von dieser IP-Adresse aus schreibt jemand auf Wikipedia:
Der Benutzer König Ramsenitos ist mein Mitbewohner.
Wenn Christoph Tillmann alias König Ramsenitos wirklich einen Mitbewohner hatte, dann hatte der wahrscheinlich dieselbe IP-Adresse.
Es wäre natürlich ganz schön, jemanden zu finden, der sagt, ja, ich kann mich gut erinnern, vor 20 Jahren gab es hier eine WG mit Burschenschaften und die waren mega nervig. Aber ich glaube es nicht so richtig. Es ist dann halt doch schon ein bisschen lange her. Und ob wir jetzt hier überhaupt jemanden finden.
Und dann sehen wir in einer Seitenstraße einen alten Mann. Wir laufen ihm hinterher.
Entschuldigung, können Sie uns vielleicht kurz helfen? Wir würden gern mehr über diese Straße erfahren. Wohnen Sie hier?
Wir wohnen jetzt 30 Jahre hier, meine Frau und ich. Also Weidenhäuser Straße ist sehr, sehr gemischt. Von wenig Verdienenden bis Studenten, die auch etwas knapp sind. Dann meistens vier Studenten in einer Wohnung.
Gibt es da irgendwelche WGs mit Verbindungsstudenten in der Weidenhäuser Straße? Oder gab es die mal?
Nein, glücklicherweise nicht. Sie merken, ich habe nicht sehr viel Verständnis für die Verbindungen aus politischen Gründen.
Der Herr stellt sich vor als Charles Offert. Er ist Mitte 80 und war mal Professor für Romanistik hier an der Uni in Marburg. Macht man sich unbeliebt in Marburg, wenn man sich gegen die Burschenschaften ausspricht?
Ja, unbedingt. Das darf man nicht. Also das weckt Widerstände.
Über eine Burschenschafter-WG weiß Charles Offert nichts. Für uns ist die Weidenhäuser Straße eine Sackgasse.
Das ist der Hügel.
Ich glaube, da gehen wir rauf. Ja, das ist so eine Treppe den Berg hinauf. Das ist so, Entschuldigung, aber als Österreicher sage ich, das ist eine Treppe für Touristen, die den Berg besichtigen wollen und eine Treppe dafür bekommen. Mit so 100 Stufen irgendwie rauf. Also, ist wunderschön, aber. Hey. Vorne rechts ist der Marktplatz. We made it.
Der Marburger Marktplatz. Hier fand jahrelang der Marktfrühschoppen statt. Das ist ein Stadtfest, das jedes Jahr jeweils am ersten Sonntag im Juli stattfand, zum Semesterende.
Gefüllt. Mehr als 400 Besucher sind zum Frühschoppen gekommen. Burschenschaftler, Verbindungsleute und ganz normale Marburger. Mehr als einmal hat das traditionelle Semesterabschlussfest für Streit gesorgt. Immer wieder kam es zu Handgreiflichkeiten. Die Männer mit den Schmissen im Gesicht sind eben nur bei einem Teil der Bevölkerung willkommen. Doch trotz dieser Spaltung.
Das ist ein Fernsehbeitrag der Hessenschau aus dem Jahre 2001. Und ein paar Jahre später gibt es diesen Konflikt auch im Wikipedia-Artikel zum Marktfrühschoppen. Und mittendrin die Sockenpuppen des Rosa-Liebknecht-Zoos. Es geht um die Frage, wem gehört dieses Fest? Den Marburgerinnen oder den Burschenschaftern?
Guten Tag, hallo.
Hallo.
Hallo, Stadtleiter. Freut mich, das ist mein Kollege Daniel Laufer.
Thomas Spieß von der SPD ist seit 2015 Oberbürgermeister von Marburg.
Rechts von uns hätte die Bühne gestanden vor dem Turm. Im oberen Teil des Marktplatzes wäre der Bierausschank gewesen. Ja, da lief das Bier aus dem Brunnen. Und dann weiter hoch den Platz, Biertische und Bierbänke.
Der Marktfrühschoppen wurde jahrzehntelang von der Oberstadtgemeinde veranstaltet. Das ist ein Bürgerverein von Leuten, die in der Marburger Innenstadt was bewegen wollten.
Ich war das erste Mal auf Marktfrühschoppen, da war ich 5. Das war klasse. Ich wohne 300 Meter weit entfernt, ich bin da groß geworden.
Es war ein Fest der Marburger Bürgerinnen für die Marburger Studierenden, erklärt Spieß. Der Kontakt der Bürgerinnen zu den Studierenden, sagt Spieß, der lief über die Studentenverbindungen, der Einfachheit halber. Aber es sei per se kein Fest der Verbindungen gewesen, sagt Spieß. Die Verbindungen haben jedoch zunehmend das Fest der Marburgerinnen für sich reklamiert, vor allem in den 90er Jahren.
Das hatte auch damit zu tun, dass Alumni der Philipps-Universität, also die alten Herren der Verbindungen, ziemlich in erheblichem Umfang zu diesem Fest wieder nach Marburg gekommen sind. Und dadurch ist der Eindruck entstanden, es habe sich ursprünglich um ein Fest von Burschenschaften gehandelt. Und das haben sowohl die Verbindungen so gesehen und als ihrs empfunden, was es nicht war, als auch sozusagen die Kritiker haben gesagt, das ist ja ein Burschenschaftsfest.
Das war es offiziell nicht, aber...
Es war sicherlich eine faktische Übernahme und dann ist die Kritik eskaliert.
Irgendwann rückten beim Marktfrühschoppen Hundertschaften der Polizei an.
Ich kann mich noch an einmal erinnern, als dann oben so eine Reihe von Bereitschaftspolizei stand, ja, um sozusagen gegenüber dem kritischen Protest abzugrenzen, ein skurriles Bild für ein Fest. Also... Es ist sicherlich so, dass dieses Fest als Ort eines Kulturkampfs zwischen einer sehr pointierten Linken und einer sehr extremen rechten Seite instrumentalisiert wurde.
Der Veranstalter hatte darauf keine Lust.
Ein Fest mit 200 Schaften Polizei drumherum, das ist einfach nichts. Dann hat er es abgesagt. Und dann gab es sozusagen auch aus dem eher konservativ-bürgerlichen Lager, durchaus von Leuten, die auch selber in Verbindungen waren, alten Herren aus der Stadtgesellschaft, die gründeten dann einen Marktfrühschoppenverein, weil sie sich den Platz nicht streitig machen lassen wollten.
Nur, der Protest, der hatte sich damit nicht erledigt. Aus dem Bericht der Hessenschau von 2001...
Rund 120 Linke haben sich heute schon eine Stunde vor dem Marktfrühschoppen zu einer Kundgebung getroffen. Sie sind sauer, dass der Frühschoppen-Burschenschaftler aus ganz Deutschland auch Rechtsextreme anlockt.
Und mittendrin in diesem Konflikt, der sich durch die Nullerjahre zieht, ist Christoph Tillmann alias König Ramsenitos. Der studiert damals gerade in Marburg, jedenfalls laut seiner Wikipedia-Seite. Wir wissen nicht, ob er am Marktfrühschoppen teilgenommen hat oder ob er sich mit der Antifa geprügelt hat. Aber bei Wikipedia schlägt er sich im Artikel zum Marktfrühschoppen auf die Seite der Burschenschafter. Nicht die Schmissträger seien die Radikalen, sondern die, die dagegen demonstrieren.
Regelmäßig organisieren verschiedene Gruppen aus der linksradikalen Szene Gegenveranstaltungen.
Und König Ramsenitos war nicht alleine. Eine andere Sockenpuppe des Rosa-Liebknecht-Zoos schiebt die aggressive Stimmung den linken Protestierenden in die Schuhe.
Die Stimmung bei dem sogenannten Volksfest ist seitens der Protestierer regelmäßig angespannt und aggressiv.
Naja, 2007 war die Stimmung um das ganze Fest herum angespannt und aggressiv. Es ging eigentlich weniger darum, ein geselliges Fest mit allen, die Fest feiern wollen, zu feiern, sondern es ging darum, zu dokumentieren, wem gehört der Platz. Und das ist eine in jeder Hinsicht angespannte Lage, natürlich.
Wem gehört dieser öffentliche Platz? Und wer darf ihn wie benutzen? Das sind Fragen, die sich die Marburgerinnen Jahrzehnte gestellt haben. Und es ist eigentlich auch die Frage, die uns beschäftigt. Wem gehört die Wikipedia? Der Marktfrühschoppen sollte ein Fest für alle sein, sagt Spieß. So wie die Wikipedia ein Lexikon für alle ist. Der Marktfrühschoppen war offen. Jeder und jede konnte kommen. Und das hat es möglich gemacht, dass auch rechtsextreme Burschenschaften gekommen sind, die dann wiederum Burschenschaften aus anderen Städten eingeladen haben, bis das Fest nur noch als Burschenschaftsfest wahrgenommen wurde. Und so funktioniert die neue Rechte. Sie nimmt etwas ein, was für alle da ist. Sie deutet diese Räume, diese Themen, diese Orte um. Sie übernimmt Dinge, die per se eigentlich gar nicht politisch sind. Und durch die Übernahme werden die Dinge politisch. Und jedes Mal, wenn wir darauf stoßen, sickert ihre Politik in den Alltag ein, ins Stadtbild, in die Köpfe. L'amour toujours von Gigi D'Agostino war mal so etwas wie der Marktfrühschoppen. Unpolitisch und ein Spaß für alle. Aber jetzt ist es eine Hymne der Rechten. Und wenn man es spielt, denken alle gleich an die Leute, die auf Sylt Ausländer rausgegrölt haben. Sie haben das Lied eingenommen und viele haben jetzt aufgehört, das Lied zu spielen. Und wer ist dafür verantwortlich? Viele sagen, die Linken. Mit ihrer Cancel-Culture-Wut habt ihr uns unseren Italo-Dance-Hit weggenommen. Genauso wie die Linken in den Augen vieler Marburgerinnen ihnen den schönen Marktfrühschoppen weggenommen haben.
Diese Kränkung, das Fest weggenommen zu kriegen, das ging weit in die bürgerlichen Mittelschichten der Stadt. Also es gibt ganz viele, die bis heute sagen, das ist uns weggenommen worden. Ja, und die dabei auch nicht den farbentragenden Verbindungen den Vorwurf machen, weil natürlich wer protestiert und dann womöglicherweise den Polizeieinsatz auslöst, in der Stadtgesellschaft eher verantwortlich gemacht wird.
Und auf einmal sind die Linken und die Demonstrierenden schuld daran, dass solche Räume verschwinden. Der Wikipedia-Artikel zum Marburger Marktfrühschoppen erzählt im Herbst 2024 hauptsächlich die Geschichte seiner Politisierung. Den Marktfrühschoppen selbst gibt es heute nicht mehr. Ui, schönes Schild.
Geisteswissenschaftliche Institute, Hessisches Institut für Landesgeschichte. Das sieht halt irgendwie auch aus, als stünde das hier seit 50 Jahren.
Auf der Suche nach König Ramsenitos landen wir am alten Campus der Uni Marburg. Wir sind hier ein bisschen abseits des Zentrums, direkt neben der Autobahn.
Dieser ganze Vibe hier, so dieses rot-weiße Plastikabsperrband, das hier im Wind flackert und irgendwelche orangefarbenen Müllcontainer, die da nebeneinander aufgereiht sind. Und dann einfach diese riesigen Bauten, die anscheinend komplett leer stehen. Und jetzt ist das eigentlich das, was mal die geisteswissenschaftlichen Institute waren, das ist jetzt einfach irgendwie so ein riesiger Privatparkplatz des Landes Hessen.
Hier soll König Ramsenitos studiert haben. Auf seiner Benutzerseite steht Student der Philosophie, Soziologie, Religionswissenschaft in Marburg an der Lahn. Die Fächer gehören in Marburg in den Fachbereich 03, Gesellschaftswissenschaften und Soziologie. Vor Ort können wir nicht mehr herausfinden. Die Gebäude sind abgeschlossen und verwaist. Aber wir haben noch einen Hinweis. Im April 2007 schreibt König Ramsenitos auf die Profilseite eines Wikipedia-Admins:
Hab gesehen, dass du gerade in Sachen Sperren aktiv bist. Könntest du mich auch sperren? Tendiere sonst dazu, im Moment zu viel Zeit bei Wikipedia zu verbringen. Muss aber meine Magisterarbeit schreiben. Beantrage also hiermit eine Sperre meiner selbst bis zum 12.12.2007. Grüße, König Ramsenitos.
10 Minuten nach diesem Post wird König Ramsenitos gesperrt.
Das heißt, eigentlich müsste man diese Magisterarbeit finden können, die er dann 2007 oder 2008 letztendlich zum Abschluss gebracht hat. Und wir wissen jetzt ja bereits, welche Fächer er studiert hat. Und so wahnsinnig viele Magisterarbeiten kann es ja auch nicht geben, die dann in Frage kommen in Marburg. Ich meine, die Hälfte von denen werden ohnehin plus minus weiblich sein. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir nicht nach einer Frau suchen hier, sondern jemandem, der in der Burschenschaft ist. Und das sind dann mutmaßlich eben nicht Frauen aus naheliegenden Gründen. Das grenzt uns nochmal ein.
Es fühlt sich so an, als wären wir ganz nah dran. Hier ist ein mutmaßlicher Zoodirektor des Sockenpuppenzoos, der von sich sagt, dass er eine Magisterarbeit schreibt. In Marburg. Und wenn wir seine Magisterarbeit finden können, dann können wir auch ihn finden. Also holen wir uns diese Magisterarbeiten.
Daniel Laufer, guten Tag.
Daniel spricht mit der Pressesprecherin der Uni Marburg.
Das heißt, allein der Titel fällt Ihrer Auffassung nach schon unter schützenswerte Daten.
Und nun ja, es ist kompliziert. Wir wollen zwar nur die Titel der Magisterarbeiten wissen und wer sie geschrieben hat, aber die Pressesprecherin erklärt uns, warum sie uns diese Infos nicht geben kann.
Okay, gut.
Aus ihrer Sicht ist das Problem, Magisterarbeiten sind keine Veröffentlichung, so wie eine Doktorarbeit zum Beispiel. Magisterarbeiten sind Bestandteil eines Prüfungsverfahrens. Und Prüfungen sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und deshalb können sie nicht einmal die Titel der Magisterarbeiten nennen, argumentiert sie. Datenschutz. Die Pressesprecherin sagt, die Uni müsste alle Verfasserinnen der Magisterarbeiten anschreiben und sie fragen, ob die denn zustimmen, dass die Uni uns den Titel ihrer Magisterarbeit mitteilen dürfe. Und dann gibt es da noch ein Problem. Magisterarbeiten müssen nur 5 Jahre lang aufbewahrt werden. Wir sind also rund 10 Jahre zu spät dran. Vielleicht gibt es die Magisterarbeiten trotzdem noch irgendwo, sagt sie. Aber es wird wahrscheinlich Wochen dauern, herauszufinden, wo.
Okay, das heißt, vielleicht liegen die jetzt beim Fachbereich in den Magazinen und vielleicht sind sie einfach im Müll. Dann haben Sie vielen Dank, das ist natürlich jetzt schlecht für uns, aber ich denke nochmal drüber nach, vielleicht fällt mir nochmal irgendwas ein. Ja, also ich weiß jetzt gerade auch nicht weiter, was wir noch angucken könnten. Wir brauchen jetzt halt diese Magisterarbeit und bis dahin, wir haben jetzt, ich habe das Gefühl, wir haben halt alles abgeklopft, was abzuklopfen war.
Das mit der Magisterarbeit wird nichts mehr. Aber es gibt vielleicht noch einen Weg.
Ich habe vielleicht was.
Okay. Es gibt hier einen Kommentar in der Diskussion zu irgendeinem Typen namens Hans Freier. Das war ein Soziologe, Philosoph und König Ramsenitos hat dessen Seite bearbeitet. Und er schreibt, 2009 wird übrigens eine kleine Schrift zum 100-jährigen Jubiläum der DGS erscheinen, darin ein Beitrag von mir zu Hans Freier, allerdings zu seinen Werken, nicht zur Biografie, gezeichnet Christoph Tillmann, 1. Oktober 2006.
Also König Ramsenitos, der Account des Sockenpuppenzoos, der Account, der sich beim Marktfrühshoppen der Burschenschaftler in Marburg gut auskennt. Der behauptet unter seinem alten Usernamen Christoph Tillmann, dass er einen Beitrag zu den Werken von Hans Freier veröffentlichen wird. Und zwar in einer Jubiläumsveröffentlichung der DGS, der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Er schreibt auch, dass er nichts zur Biografie von Freier machen will, vielleicht weil die nicht ganz so rühmlich ist.
Freier galt als überzeugter Nationalsozialist.
So steht es heute in Wikipedia.
Also Hans Freier ist eine schon vor 1933 sehr für den Nationalsozialismus wichtige Figur gewesen innerhalb der deutschen Soziologie.
Das ist der Soziologe Hans-Georg Söffner, der von 2007 bis 2011 Chef der DGS war. Also zu der Zeit, in der König Ramsenitos etwas über Hans Freier publizieren wollte. Es sei klar, dass
Freier beteiligt war an der NS-Unterwanderung der deutschen Soziologie.
Nach der Machtübernahme der Nazis wurde Freier 1933 alleiniger Vorsitzender der DGS. Er wurde Führer der deutschen Soziologie genannt, sagt Söffner. Söffner kann sich leider an keinen Studenten erinnern, der zur Beschreibung König Ramsenitos passen würde. Auch die aktuelle Geschäftsführung der DGS kann uns nicht helfen. Sie schicken uns zwar die Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum, aber wir finden darin keinen Beitrag, der zu König Ramsenitos passen würde. Hier kommen wir also nicht weiter. Aber es gibt da noch einen Kommentar von König Ramsenitos. Er interessiert sich offenbar dafür, wie genau Hans Freier Chef der DGS wurde.
Wer trug ihm das Amt an?
War in einer Privatwohnung im kleinen Kreis. Müsste ich meinen Prof nochmal fragen.
Finden wir vielleicht diesen Uni-Professor, den König Ramsinitos damals wohl gefragt hat? Es gibt da einen Wikipedianer, der ist mir immer wieder aufgefallen, wenn ich mir Rosa Liebknecht-Edits angeschaut habe. Hao Chi heißt er. Er scheint ein Gegenspieler des Sockenpuppenzoos zu sein. So wie Eintragung ins Nichts oder Karl V. Hao Chi bearbeitet bei Wikipedia die Uni Marburg und Soziologen. Vielleicht studierte er also damals selber Soziologie an der Uni Marburg.
Das heißt, es könnte sein, dass er König Ramsinitos tatsächlich kennt.
Ja, dass das Kommilitonen waren. Das ist meine These.
Es ist ja irgendwie auch ein Hobby, dass die beiden da teilen, selbst wenn sie von unterschiedlichen politischen Richtungen kommen. Also halte ich prinzipiell für plausibel, dass der dem begegnet ist und vielleicht sogar weiß, wer es ist. Und dann wäre das ja wirklich nochmal eine heiße Spur. Das ist die Frage eigentlich nur, warum wir die erst jetzt haben. Aber das müssen wir dann am Ende mit Gott ausmachen, sozusagen.
Also schreiben wir Hao Chi eine Nachricht. Weil, wenn uns jemand näher an König Ramsinitos bringen kann, dann so jemand. Jemand, der vielleicht vor knapp 20 Jahren mit ihm in einem Seminarraum gehockt hat, seine Referate gehört hat und vor allem seine Identität gekannt hat. Das ist Sockenpuppenzoo, Angriff auf Wikipedia. Eine Produktion von THZ Media für SWR Kultur. Wer direkt schon weiterhören möchte, findet alle 7 Episoden des Podcasts in der ARD Audiothek. Auf allen anderen Plattformen gibt's nächste Woche die nächsten 2 Episoden. Mein Name ist Christoph Schattleitner. Recherche: Daniel Laufer und ich. Skript: Miku Sophie Kümel, Daniel Laufer und ich. Executive Producer THZ Media: Robin Brömer. Executive Producer SWR Kultur: Christian Lerch. Senior Producer THZ: Jasmin Baomi. Dramaturgische Beratung: Miku Sophie Kümel. Rechercheassistenz: Nikolaus Krajan. Originalmusik: Wouter Rentemar. Distribution und Beratung SWR Kultur: Chris Eckert. Technische Produktion und Sounddesign: Wouter Rentemar. Fact-Checking: Pia Stendera und Michael Kees. SprecherInnen: Wolfgang Boos, Robin Drömer, Julia Glasewald, Jan Jaroschek, Sonka Vogt. Besonderer Dank an Konstantin Beetz, Jan Böhmermann, Theresa Emmert, Amy Fox, Hanna Herbst, Isabella Mannig, Aileen Mutlu, Natascha Strobel, Lena von Holt und alle, die mit uns gesprochen haben. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Es geht um True Crime und um die Frage, wer wird hier zu Recht und wer wird zu Unrecht verdächtigt? Was, wenn Menschen unschuldig verurteilt werden und ihnen niemand glaubt? Oder andersrum, was, wenn der wahre Täter oder die wahre Täterin ohne Strafe davonkommt? Darum geht es bei Unter Verdacht. Das ist die 7. Staffel des Bayern 3 True Crime Podcasts. Dabei sprechen Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens und Moderatorin Jacqueline Belle über neue spannende Kriminalfälle. Diesmal geht es um Menschen, die unter Verdacht geraten sind. Zu Recht oder zu Unrecht. Wer ist schuldig? Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Und werden am Ende immer die Richtigen verurteilt? Bayern 3 True Crime. Unter Verdacht. Das findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.